Vor einer Woche haben wir das Mädchen aus Arolsen kennengelernt, die sechste Tochter dieses kleinen Fürstenhauses. Das Schloss auf dem Reißbrett, die Schwester, die starb, den König, den niemand heiraten wollte, und die 20-Jährige, die dann doch Ja sagte. Wir haben Emma nach Den Haag begleitet, haben gesehen, wie sie Niederländisch lernte, noch bevor sie im Schloss ankam. Wie sie eine Tochter bekam, Wilhelmina. Wie der König langsam krank wurde. Und wir haben im November 1890 geendet. König Wilhelm III. Liegt im Sterben. Emma ist 32 Jahre alt. Heute erzählen wir das Stück, um das es wirklich geht. 8 Jahre. 8 Jahre, in denen eine Wallickerin ein Königreich regiert und dabei die Monarchie eines ganzen Landes rettet. Es ist Donnerstagnachmittag, der 20. November 1890. Die zweite Kammer der Generalstaaten in Den Haag. Der Plenarsaal ist überfüllt. Abgeordnete beider Kammern, Mitglieder der Regierung, Hofbeamte. Alle im besten Anzug, alle mit ihren schönsten Orden. Man kann eine Stecknadel fallen hören, schreibt das Allgemeine Handelsblatt am nächsten Tag. Und dann betritt Emma den Saal. Sie trägt blau. Ein blaues Gewand, ein blaues Hütchen. Sie ist 32 Jahre alt. Ihr Mann liegt in Hedloh im Sterben. Er hat noch 3 Tage. Sie stellt sich vor die Versammlung. Sie hebt 2 Finger und sie spricht. So wahr mir Gott helfe. Die Zeitung schreibt, eine feste, klare, melodiöse Stimme. Leicht singend. Noch nicht ganz frei von deutschem Akzent. Das ist der Moment. Eine Wallickerin schwört auf die niederländische Verfassung vor beiden Kammern des Parlaments als erste Frau in der Geschichte des Königreichs Niederlande. 3 Tage später stirbt Wilhelm III. Und Wilhelmina, 10 Jahre alt, ist Königin. Emma ist Regentin. Und was sie vorfindet, ist kein leichtes Erbe. 3 Könige hatten das Haus Oranien in wenigen Jahrzehnten fast ruiniert. Wilhelm I. hatte sich wie ein absolutistischer Fürst aufgeführt und damit die Loslösung Belgiens mitverursacht. Wilhelm II. War schwach gewesen, hatte Macht abgegeben, ohne sie zurückzugewinnen. Und Wilhelm III., ein Mann, den Emma geheiratet hatte, der war in seinen letzten Jahren zunehmend unberechenbar. Er war krank und dement. Und er hatte sich Feinde gemacht, viele Feinde, Politiker, Berater, Minister. Sie alle tragen noch die Narben seines Regierungsstils. Der Mann, der Stifte durch Räume schleuderte, der außenpolitisch peinliche Auftritte hatte, der in der Bevölkerung als König Gorilla bekannt war. Wir haben es schon gehört. Das Vertrauen zwischen Königshaus und Staat ist aufgebraucht. Emma tritt an und es scheint so, dass sie genau weiß, was sie da tut. Ihr persönlicher Adjutant, ein Baron Sertema von Grovestins, schreibt ihr im Dezember 1890, wenige Wochen nach der Vereinigung, einen Brief. Und darin steht ein bemerkenswerter Satz. Er schreibt, sie vereine einen starken Willen mit weichen Formen. Und daran seien sie nicht gewöhnt gewesen. Starker Wille, weiche Form. Das ist das Geheimnis dieser 8 Jahre. Ihre Methode. Emma baut ihr Regentschaftssystem von Grund auf neu. Sie trifft jeden Regierungsminister persönlich. Mindestens 2-mal im Monat. Jeder einzelne. Kein Minister kann sich darüber hinwegsetzen, dass die Regentin informiert ist, weil sie darauf besteht, informiert zu sein. Sie studiert Akten, gründlich, sorgfältig. Wer ihr einen Vorschlag bringt, der muss rechnen, Emma hat die Vorlage gelesen, alle Seiten. Sie stellt Fragen, die zeigen, dass sie verstanden hat. Sie besteht darauf, möglichst viel Post selbst zu öffnen, persönlich, nicht über Sekretäre. Sie will wissen, was die Menschen ihr schreiben, wer ihr vertraut, wer ihr misstraut. Das ist ungewöhnlich. Für eine Regentin ungewöhnlich. Für eine Frau in dieser Position im Jahr 1890 fast revolutionär. Und dann gibt es noch etwas, das man sich vorstellen muss. Emma regiert nicht nur ein Land, sie regiert ein Kolonialreich. Die Niederlande besitzen 1890 eins der größten Kolonialreiche der Welt. Niederländisch-Indien, das heutige Indonesien, Suriname. Inseln in der Karibik, auf Java und Sumatra kämpfen niederländische Soldaten. Es gibt Aufstände, Es gibt Kriege. Der Aceh-Krieg auf Sumatra läuft seit 1873, 20 Jahre lang schon. Er wird noch bis 1904 dauern. Eine der blutigsten Kolonialoperationen des 19. Jahrhunderts. Und Emma, die Wahldeckerin aus Arolsen, nimmt an den Militärparaden teil, besucht die Feierlichkeiten, tritt als Regentin des Kolonialreichs auf. Das ist die Welt, in die sie hineingewachsen ist. Wir sehen sie mit heutigen Augen und die Kolonialherrschaft war Unrecht. Das ändert nichts daran, dass Emma sich diesen Pflichten stellte, vollständig und ohne Zögern. Aber das Stärkste, was Emma tut, das ist vielleicht nicht politisch, es ist sprachlich. Am niederländischen Hof wird, wie ich schon gesagt habe, kein Niederländisch gesprochen. Nicht von den Ministern unter sich, nicht in der Oberschicht, nicht bei Hofe. Wer vornehm ist, spricht Französisch oder irgendeine andere Sprache, die weltläufiger klingt als das Holländische. Und Emma ändert das. Sie, eine Deutsche, für die Niederländisch eine Fremdsprache ist, die sie erst als Erwachsene gelernt hat, sie besteht also darauf, dass bei Hofe Niederländisch gesprochen wird, in ihren Reden, in ihren Briefen, im täglichen Umgang. Das löst Aufsehen aus und Bewunderung. Stellen wir uns das vor. Die Niederländer sind es gewohnt, dass ihre Könige, aus deutschen Fürstenhäusern kaum in der Landessprache versiert, sich von ihrer eigenen Bevölkerung distanzieren. Mit Sprache, mit Haltung, mit Unnahbarkeit. Und dann kommt diese Waldeckerin und sie spricht Niederländisch. Nicht perfekt, mit Akzent, aber konsequent, mit Überzeugung. Und das trifft die Menschen, das trifft die Politiker, das trifft das Land. Denn was Emma damit sagt, ist klar. Ich bin hier, ich bin eine von euch. Nicht trotz meiner Herkunft, sondern wegen meiner Entscheidung, die ich getroffen habe. Emma sitzt nicht im Palast. Sie fährt raus. Zusammen mit Wilhelmina, der kleinen Königin, noch ein Kind mit roten Bäckchen und dem ernsthaften Blick eines Mädchens, das weiß, dass auf sie geschaut wird, reist Emma durchs Land. Provinz für Provinz, Stadt für Stadt. Fast jede größere Gemeinde, Hospitäler, Fabriken, Schulen, Kirchen, Wohltätigkeitseinrichtungen. Emma versteht etwas, das ihr Ehemann nicht verstanden hat. Monarchie ist keine Machtfrage. Monarchie ist eine Vertrauensfrage. Und Vertrauen entsteht nicht durch Dekrete, sondern durch Nähe. Diese Touren haben einen Doppelzweck und Emma ist sich, so scheint es, beider bewusst. Erstens, sie zeigen das Land der kleinen Königin. Wilhelmina lernt, sie sieht, wie ein Fischerhafen riecht, wie eine Textilfabrik klingt, was bedeutet, krank und arm zu sein in einem Land, das reich ist. Emma gibt ihrer Tochter damit etwas mit, das in keinem Lehrbuch steht. Das Gefühl für das eigene Volk. Und zweitens, sie führen Wilhelmina dem Volk vor. Inszeniert. Die kleine Königin an der Seite ihrer Mutter, die beiden lächeln, die grüßen, die ankommen. Die Bevölkerung sieht, das Haus Oranien hat ein Gesicht. Und das Gesicht ist eine Mutter und ihre Tochter. Und, das kann man sagen, das wirkt tief und dauerhaft. Später werden die Niederländer Emma das nicht vergessen. Die Frau, die ihr Land wirklich besuchte, die Regentin, die Händedruck über Hofzeremoniell stellte. Das ist der Ruf, der bleibt. Königin Emma, die volksnahe. Nun besteht das Leben einer Königin ja nicht nur aus Reisen. Wenige Monate nach der Vereidigung, es gibt Wahlen. Die Konservativen verlieren, die Liberalen gewinnen. Emma muss einen neuen Regierungschef ernennen. Der naheliegendste Kandidat, Johannes Tack von Portfleet. Ein erfahrener liberaler Politiker, der Mann, der den Wahlkampf geprägt hat, nach jedem politischen Regelwerk der Zeit. Es müsste sein Amt sein. Emma ernennt ihn nicht. Sie ernennt stattdessen den Bürgermeister von Amsterdam, Gisbert van Tienhoven. Ein Mann, der zwar politisch verwandt mit Tack ist, aber den Emma für handbarer hält. Einen, der die sozialistischen Demonstrationen in seiner Stadt hart niedergeschlagen hat. Einen, der ihr verlässlich erscheint. Das ist echt ein Signal. Emma sagt damit, ich halte mir meine Hände frei. Ich füge mich nicht einfach dem, was als gegeben gilt. Ich habe meine eigene Lageanalyse und danach handle ich dann auch. Die Politiker in Den Haag sind überrascht, manche sind auch empört. Aber sie fügen sich, weil Emma die Form wahrt. Sie hat nicht gekämpft, sie hat nicht gedroht, sie hat schlicht entschieden. Mit Stil, nicht Sturm, weiche Form, der starke Wille. Tak van Poortvliet wird dann doch Minister. Für Inneres. Im Kabinett van Tienhoven. Aber eben nicht als Chef. Emma hat die Hackordnung festgelegt. 1892 bringt van Poortvliet als Innenminister seinen großen Entwurf ein. Das Wahlrecht soll ausgeweitet werden. Männer, die lesen und schreiben können und für sich selbst aufkommen, sollen wählen dürfen. Etwa 75% aller Männer würden damit stimmberechtigt. Das ist für diese Zeit radikal. Das Parlament streitet. Christliche Parteien sind gespalten, Liberale auch. Die Debatte geht durch alle politischen Lager hindurch. 1894 wird der Entwurf vom Parlament abgelehnt. Knapp, aber abgelehnt. Das Kabinett tritt zurück. Emma löst das Parlament auf und sie schreibt Neuwahlen aus. Das ist mehr als ein kleiner technischer Schritt. Emma greift hier aktiv in den politischen Prozess ein. Sie hat eine eigene Linie. Sie macht von ihren verfassungsmäßigen Befugnissen Gebrauch. Und sie tut es so, dass hinterher alle Seiten mit ihr weiterleben können. 3 Kabinette bildet Emma in 8 Jahren. 3-mal sitzt sie in diesen schwierigen Gesprächen, in denen Fraktionsvorsitzende und Ministerpräsidenten kommen und gehen, in denen Koalitionen zerfallen und neu gebaut werden müssen. Sie übersteht alle 3, ohne Skandal, ohne offenen Bruch, mit dem Ergebnis, dass das Königshaus am Ende stärker dasteht als am Anfang. Ihre Formel ist dieselbe, immer. Die Verfassung gilt. Sie steht über den Parteien, sie lässt sich von verschiedenen Seiten beraten und dann entscheidet sie, mit ruhiger Hand, nach eigenem Urteil. Das ist ihre Politik. Aber über allem steht eben dann doch Wilhelmina. Emma ist nicht nur eine Regentin, sie ist ja auch Mutter. Und diese beiden Rollen, Regentin und Mutter, sind in diesen Jahren untrennbar miteinander verbunden, klar. Und trotz aller Bemühungen und Reisen um die Welt wächst Wilhelmina dann doch irgendwie in einem goldenen Käfig auf. Sie hat kaum Kontakt zu Gleichaltrigen und ihre einzigen Bezugspersonen sind Mutter, Lehrer, Hofbeamte. Selbst ihre Lehrer dürfen ihr, dem Standesunterschied wegen, nicht die Hand geben. Emma weiß, was das bedeutet. Sie war selbst ein Kind in einem Schloss, wir erinnern uns. Sie kannte die Wärme einer Mutter, die den Mittelpunkt bildete. Sie hat erlebt, was es heißt, eine Schwester zu verlieren. Sie hat Zärtlichkeit erfahren. Wilhelminas Biografie wird zeigen, das Verhältnis zu ihrer Mutter ist eng und innig. Vielleicht das engste Verhältnis, das Wilhelmina in ihrem Leben haben wird. Mit 16 erklärt Emma die Kindheit ihrer Tochter für beendet. Ab jetzt Vorbereitung. Kein Spielzeug mehr, keine Kinderspiele mehr. Die nächsten 2 Jahre sind Ausbildung für das, was kommt. Emma nimmt Wilhelmina mit in die Kabinettssitzung. Sie zeigt ihr, wie Politik läuft. Sie erklärt ihr, warum dieser Kompromiss und nicht jener zustande kommt. Sie lehrt sie, durch Vorleben, nicht durch Unterricht, was es heißt, Staatsoberhaupt zu sein. Das ist Emmas größtes Projekt dieser 8 Jahre. Nicht die Gesetze, nicht die Kabinettsbildung, sondern dieses Mädchen auf dem Thron. Es ist Sommer 1898. Wilhelmina wird 18. Nach der niederländischen Verfassung volljährig und regierungsfähig. 6 Tage später, am 6. September 1898, findet in Amsterdam die feierliche Amtseinführung statt. Die Nieuwe Kerk, die Innenstadt. Tausende Menschen. Emma hat die Gästeliste persönlich zusammengestellt und sie hat eine Entscheidung getroffen. Keine großen ausländischen Gäste, keine deutschen Kaiserprinzen, keine überwältigende europäische Diplomatenparade. Warum? Weil Emma fürchtet, dass dann Kaiser Wilhelm II. Käme. Der deutsche Kaiser, Wilhelminas Cousin. Aufdringlich, inszenierungssüchtig, einer, der jeden Auftritt zur eigenen Bühne macht. Aber das soll Wilhelminas Tag werden, nicht Wilhelms. Emma hält eine Abschiedsrede als Regentin. Sie sagt, die Niederlande sollen groß bleiben, auf die Art, wie kleine Nationen groß sein können. Hörst du das als Waldecker? Kleine Nationen. Emma weiß, wovon sie spricht. Sie kommt aus einem Kleinstaat mit 60.000 Einwohnern. Sie hat gelernt, als Kind, als Frau, als Regentin, dass Größe nicht immer nur Fläche ist, nicht immer nur Bevölkerungszahl und nicht immer nur Militärmacht. Größe ist, was man aus dem macht, was man hat. Waldeck war klein, aber Waldeck hat diese Frau hervorgebracht und diese Frau hat ein Königreich gerettet. Am 6. September 1898 tritt Emma zurück. Wilhelmina ist Königin. Emma ist Königinmutter. Sie zieht zunächst bei ihrer Tochter ein. 1901, als Wilhelmina den deutschen Prinzen Heinrich von Mecklenburg heiratet, zieht Emma in ihr eigenes Palais, das lange Vorhut, in Den Haag. Sie zieht sich zurück, aber sie verschwindet nicht. 1909 bekommt Wilhelmina eine Tochter, Juliana, Emmas Enkelin. Die Regierung stellt sich die Frage, wer wird Regent, wenn Wilhelmina stirbt, während Juliana noch minderjährig ist? Wilhelminas Mann, Heinrich von Mecklenburg, ist dafür nicht geeignet, das sehen irgendwie alle. Er ist kein politischer Kopf, er ist kein Staatsmann. Die Antwort ist eindeutig, die Regierung und Wilhelmina sind sich einig. Emma. Wieder Emma. Mit über 50 Jahren bleibt sie Regentin in Reserve. Die Frau, der man traut. Die Frau, die schon mal gemacht hat. Die Frau, die das Haus Oranien kennt, von innen. Emma ist bekannt als Königin der Wohltätigkeit. Sie kämpft ihr Leben lang gegen Tuberkulose. Sie stiftet den Emma-Fonds. Sie gründet, unterstützt, besucht. Wo andere repräsentieren, arbeitet Emma. Die Erinnerung an die Schwester, die starb, an Sophie, das Mädchen in Arolsen, das die Tuberkulose holte. Das trägt Emma mit. Bis zum Ende. Emma zieht sich 1927 aus dem öffentlichen Leben zurück. Juliana ist da erwachsen. Die Pflicht ist erfüllt. Am 20. März 1934 stirbt Emma in ihrem Palais in Den Haag. Sie ist 75 Jahre alt. Eine Erkältung wurde zur Bronchitis, die Bronchitis zu einer Lungenentzündung. Und 1934 gibt es keine Antibiotika. Bei ihrer Beisetzung in der Nieuwe Kerk in Delft, der Grablege des niederländischen Königshauses, spielen sie ein Lied. Kein niederländisches Lied, kein Oranienlied. Sie spielen Mein Waldeck, die Landeshymne eines Fürstentums, das seit 1918 gar nicht mehr existiert, das seit 1929 vollständig in Preußen aufgegangen ist, das auf der politischen Landkarte Europas gar nicht mehr zu finden ist. Emma, die Frau, die zur Niederländerin geworden war, die niederländisch sprach und niederländisch dachte und ein niederländisches Königreich mit niederländischer Gründlichkeit regiert hatte, diese Frau wollte am Ende mit dem Lied ihrer Heimat verabschiedet werden. Waldeck. Nicht das Fürstentum, nicht der Kleinstaat. Das Land. Die Landschaft. Eder und Diemel, die Hügel, die Wälder. Das Schloss, in dem sie 1858 zur Welt gekommen war. Jedes Jahr im Sommer fahren Niederländer ins Waldecker Land. Die gelben Kennzeichen auf den Waldecker Straßen, im Bad Arolsen. Viele stehen vor dem Residenzschloss und schauen hoch zu den Fenstern. Das ist eben nicht nur Tourismus, das ist auch ein bisschen Erinnerung. Emma ist in den Niederlanden bis heute präsent. Nicht als politische Figur, nicht als historischer Fußnotenmensch, sondern als die Frau, die ihr Haus ordentlich hinterließ, die ihre Töchter vorbereitet hat, die eine Monarchie, die am Rande des Abgrunds stand, zurückgeführt hat, in die Mitte der Gesellschaft. Wilhelmina regierte bis 1948, 48 Jahre lang. Juliana bis 1980. Beatrix bis 2013. Und heute König Wilhelm Alexander, der Ururenkel von Emma zu Waldeck und Pyrmont aus Arolsen. 113 Jahre lang regierten in den Niederlanden Frauen, in einer Folge auf die andere. Wilhelmina, Juliana, Beatrix. Das ist eine europäische Ausnahme. Es ist eine Besonderheit, die ihresgleichen sucht. Und es begann alles, damit dass eine 20-Jährige in einem Barockschloss an der Twiste sagte, wir können den Mann doch nicht so einfach nach Hause fahren lassen. In der nächsten und letzten Folge schauen wir zurück und nach vorne. Wir fragen, was ist das Erbe dieser Frau? Was bedeutet die Geschichte von Emma heute? Für Waldeck, für die Niederlande, für die Frage, was ein kleines Land in die große Welt trägt. Und wir erzählen die Geschichte vom Waldeck und Oranje in der ganzen Länge. Von den ersten Waldecker Soldaten im 17. Jahrhundert bis zu den gelben Kennzeichen heute. Das war die Lokalrunde Waldecker Porträts Teil 2, die Regentin. In einer Woche kommt Teil 3, das Erbe. Schreib mir, was bedeutet Emma für dich? Hast du eine Familiengeschichte, die mit den Niederlanden verknüpft ist? Ich freue mich auf deine Nachricht. Die Infos findest du in den Shownotes. Die Lokalrunde kommt immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.